Entdeckungsreise durch Tschechiens Kreise. Priesnitz Heilbad, so heißen heute die Kuranlagen im Städtchen Jesenik. Man beruft sich damit auf den Namen eines legendären Naturheilers. Er gründete in dem Ort das erste Wasserheilbad der Welt, obwohl er keinerlei medizinische Ausbildung hatte, ja sogar Analphabet war. Vinzenz Priesnitz wurde 1799 in die Familie eines Landwirtes in Gräfenberg geboren. Weil sein älterer Bruder und damit der mögliche Erbe starb, sein Vater aber erblindete, leitete er schon im jugendlichen Alter den elterlichen Betrieb. Mit 16 Jahren jedoch erlitt er eine schwere Verletzung. Bei der Arbeit im Wald scheute eines der Kutschpferde und der angehängte Wagen überrollte den jungen Mann. Dadurch brachen mehrere Rippen. Ein herbeigerufener Wundarzt prophezeite eine lebenslange Behinderung, doch das Unfallopfer wurde selbsttätig. Kwiatoslaw Krofka ist ehemaliger Archivar der Stadt Jesenik und hat zu Priesnitz geforscht.
To léčení v té době bylo zase takové jako problematičtější.
Zu der Zeit damals sah die Behandlung so aus, dass man zum Beispiel Blutegel aufsetzte, heiße Bäder machte und der Patient sich nicht bewegen sollte. Priesnitz ging aber komplett anders vor, und zwar so, wie er es in der Natur beobachtet hatte.
Seinen späteren Erzählungen zufolge hatte der junge Mann mitbekommen, wie Wildtiere zum Beispiel ein verletztes Bein in kaltes Wasser tauchen und später weiterlaufen konnten. Daran erinnerte sich Vinzenz Priesnitz. Er renkte zunächst selbst seine Rippen ein und fixierte danach seinen Brustkorb mit einem in kaltes Wasser getauchten Umschlag. Die Tücher wechselte er regelmäßig aus. Das war die Geburt des Priesnitz-Umschlags. Wie dieser wirkt, hat vor einiger Zeit der Chefarzt des Kurbades in Jesenik, Jaroslav Novotný, in unseren Sendungen erläutert.
Nepůsobí na lidský organismus přímo ten chlad, který Priesnitz aplikoval na těch svých pacientech, ale následné právě
nicht die applizierte Kälte wirkt auf den menschlichen Organismus, sondern die nachfolgende Erwärmung. Dadurch wird die Durchblutung gefördert, Leukozyten werden weggeschwemmt, Entzündungen und Schmerzen gehen zurück. Wie die Kälte appliziert wird, ist eigentlich egal. Frisches Quellwasser bietet sich jedoch an. Es hat eine optimale Temperatur zwischen 6 und 10 Grad Celsius und ist praktisch umsonst und in unbegrenzter Menge verfügbar. Eine langfristige Verwendung dieser Methode führt zur Stärkung des Immunsystems, volkstümlich zu einer Abhärtung. Der Organismus kommt dann mit negativen Reizen von außen deutlich besser zurecht.
In der Antike waren diese Prinzipien bereits bekannt gewesen, später gerieten sie jedoch in Vergessenheit. Vinzenz Priesnitz entdeckte sie für die Menschen der Neuzeit wieder, zunächst aber nur im kleinen Rahmen. Kwiatoslaw Krofka?
Die Leute um ihn herum, die alle gesagt hatten, er werde ein Krüppel sein und nicht mehr seinen Betrieb bestellen können, sahen mit an, wie er gesund wurde. Und dann begannen sie, zu ihm zu kommen.
Priesnitz begann, in seinem eigenen Haus die anderen Patienten zu heilen. Doch die örtlichen Ärzte sahen in ihm einen bedrohlichen Konkurrenten. Sie verklagten ihn sogar wegen Hexerei.
To vedlo až třeba k kuriózní situaci pro nás dneska.
Das führte zu einer Situation, die für uns heute kurios erscheinen muss. Zunächst verwendete Priesnitz einen Schwamm, um seine Patienten mit kaltem Wasser zu behandeln. Doch die Kläger verstanden den Schwamm als Hexenwerk und ein Gericht verbot ihm, diesen weiter zu nutzen. Deswegen ging er dazu über, seine Patienten mit bloßer Hand zu behandeln. Und das bedeutete noch einmal einen Fortschritt, weil Priesnitz dadurch besser wahrnehmen konnte, was im Körper des Patienten vor sich geht.
Alle weiteren Gerichtsprozesse um seine therapeutische Tätigkeit gewann der Wasserheiler jedoch. Wegen des Erfolgs seiner Methoden gab Priesnitz nach und nach den elterlichen Bauernhof auf und baute seinen Kurbetrieb aus. Krofka schildert die Entwicklung.
Nach dem Unfall probierte er seine Methoden ab 1817 an seinen Nachbarn aus. 1822 entstand das erste Kurhaus, denn er hatte bereits genügend Geld, um die Holzhütte seiner Eltern abzureißen und ein Steinhaus zu bauen. In diesem befand sich auch ein Raum mit zwei Wannen. 1826 kaufte er das Grundstück gegenüber und baute dort ein weiteres Haus. Alles gipfelte in den Jahren 1838 und 1839, als er das große Kurhaus mit dem Kongresssaal errichten ließ, das wir heute Burg nennen. So entstand das Kurzentrum.
Doch zuvor hatte Priesnitz seine vielleicht wichtigste Schlacht geschlagen. 1837 lud der Arzt am Habsburger Kaiserhof den Wunderheiler nach Wien ein. In der Folge überprüfte eine Kommission die Methoden vor Ort und erklärte sie für wirkungsvoll und empfehlenswert. Dies machte das damalige Grevenberg in kurzer Zeit zu einem Reiseziel des Adels aus allen Teilen der Habsburger Monarchie und aus dem Ausland. Die Zahl der Kurpatienten schnellte auf 1500 im Jahr empor. Der Tagesablauf war streng geregelt und dazu gehörte auch die körperliche Ertüchtigung. Lukas Niemczyk hat sich eingehend mit der Geschichte des Kurwesens im Altvatergebirge beschäftigt und schilderte vor einigen Jahren in einem Beitrag in unseren Sendungen:
Die Patienten mussten vorgeschriebene Routen abgehen, von den Quellen an der Strecke trinken, turnen und auch körperlich arbeiten. Darauf legte Priesnitz großen Wert. Er zwang die Adligen, Holz zu sägen und zu spalten, Gras zu mähen und im Winter Schnee zu räumen. Selbst ging er mit Vorbild voran. Alle mussten auch den Zapfenstreich streng einhalten. Der Legende nach soll einmal Baron Rothschild, einer der reichsten Männer Europas damals, spät aus der Stadt zurückgekehrt sein, wo er eine Theatervorstellung besucht hatte. Der Chef wartete dann auf ihn, um ihn nachdrücklich zu ermahnen. Als sich der Fall wiederholte, sollen nur noch die Angestellten vor der Tür gestanden sein, um das Gepäck zu überreichen. Der Baron soll sofort nach Hause geschickt worden sein. Das spricht dafür, dass sich Vinzenz Priesnitz niemandem anbiederte. Er bestand darauf, dass jeder Patient die Heilordnung einhielt, andernfalls brauchte dieser sich gar nicht erst zu zeigen.
Priesnitz starb bereits 1851, nachdem er bereits 3 Jahre zuvor einen Schlaganfall überstanden hatte. Aber die Wassertherapie hatte er zu dem Zeitpunkt schon längst populär gemacht. Und so fand sich recht schnell auch jemand, der das Werk des Wunderdoktors im Ort selbst fortsetzte. Kjetoslav Krovka.
Priesnitz hatte eine gute Idee. Er wählte selbst die Leute aus, die nach Grevenberg kamen, und eruierte, welches Interesse sie trieb. Manchen ging es nur ums Geld, sie wollten die Behandlungen kopieren und eine eigene Anstalt aufbauen. Es gab aber auch solche, die wirklich an der Wassertherapie als solcher interessiert waren. Einer war der ausgebildete Wundarzt Josef Schindler aus Tiefenbach im Isergebirge. Er hatte dort auch ein kleines Wasserheilbad aufgebaut und stand mit Priesnitz in Kontakt. Als dieser starb, kam Schindler hierher und Priesnitz' Witwe Sophie stellte ihn der Öffentlichkeit als Nachfolger des Kurbetriebs vor.
Allein schon der Sprache wegen wirkte Priesnitz besonders auch in Deutschland nach. Einer seiner Schüler wurde später zum Beispiel zum Lehrer von Sebastian Kneipp. Und auf das Erbe des Wasserdoktors beruft sich heute etwa der Deutsche Naturheilbund e.V., dessen Vorgängerorganisation schon 1889 gegründet wurde. Der Kurbetrieb in Grevenberg florierte aber ebenfalls. Vor dem Ersten Weltkrieg kamen im Schnitt rund 4.500 Gäste im Jahr in den Ort im Altvatergebirge. Und der Erfolg setzte sich zu tschechoslowakischen Zeiten fort.
Auch die Premierminister fuhren hierher, ebenso der spätere Außenminister Jan Masaryk und seine Schwester Alice Masarykova sowie viele Unternehmer. Sie wählten eher einen Termin im Frühjahr, wenn noch nicht die Kassenpatienten den Ort füllten, wie das im Sommer meist der Fall war. Das Kurbad war also sehr offen. Und obwohl es im deutschsprachigen Teil des Staates lag, wurde es von Menschen aus ganz Europa angesteuert.
Der Bruch kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Zum einen wurde das Kurbad verstaatlicht, zum anderen war die Hydrotherapie zu kommunistischen Zeiten als Pseudowissenschaft verpönt. Erst seit 1989 wird in Lázně Jeseník wieder an die Tradition von Vinzenz Prísnitz angeknüpft.